Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und wir haben heute hier in unserem Haus echt eine große Ehre, dass Gabi Runkel aus Mainz da ist. Hey, es ist so stark. Ich war schon ein paar Mal in Mainz im Gottesdienst und ich erwische immer Gottesdienste, wo sie predigt. Hey, das ist echt cool. Und sie predigt so leidenschaftlich über Beziehungen. Und ich war so begeistert und ich habe gesagt, Gabi, du musst unbedingt mal zu uns kommen und über dieses Thema sprechen. Ich bin total begeistert, dass du gekommen bist. Und jetzt kommt ein großer Applaus. Gabi, komm rauf zu mir.
Vielen Dank. Es ist so großartig, bei euch zu sein. Und ich finde, Miltenberg ist eine total tolle Stadt, oder? Es ist so wunderschön hier. Ich war hier im Landschulheim, glaube ich, in der 4. Klasse. Daher kenne ich Miltenberg. Also es ist ziemlich bekannt bei uns in Mainz oder in Rheinhessen, weil da alle Leute fahren hierher. Es ist so cool. Vielen Dank, Andi, für die Einladung. Ich freue mich total. Und ich war mit Tore, meinem Mann, wir waren vor 2 Jahren oder so schon mal hier. Und ich muss sagen, es hat sich so viel verändert. Und es ist so großartig, in eine Gemeinde zu kommen, wo es vorwärts geht, wo mehr Leute da sind, wo es cooler aussieht, wo die Atmosphäre noch besser ist. Und Andi, ich muss dir sagen, ich bewundere dich total, deine Leidenschaft, deinen Enthusiasmus. Und ihr könnt so dankbar sein für euren Pastor und für Doro. So toll, jemanden zu sehen, der vorangeht und Veränderung bringt. So cool. Also, ich heiße Gabi. Ich bin 42 Jahre, ich komme aus Mainz. Ich habe Jesus kennengelernt mit 14 Jahren in der evangelischen Kirche. Da haben meine Jugendleiter gesagt, wenn du in den Himmel willst, dann musst du dich für Jesus entscheiden. Und dann dachte ich, okay, das mache ich. Habe ich gebetet, habe ich gesagt, ich entscheide mich für ein Leben mit dir, Jesus. Und es war ganz unemotional, gar nicht aufregend. Und das Krasse war, von einem auf den anderen Tag hat Jesus mein Leben verändert. Und ich hatte plötzlich ganz andere Gedanken, ich hatte plötzlich ganz andere Interessen. Meine Teenie-Zeit war ein bisschen schwierig, die war mit vielen Herausforderungen und so, auch vielen Glaubenskrisen verbunden. Aber Anfang 20 ist Jesus mir neu begegnet und ich kann wirklich sagen, ich liebe Jesus total und ich will ihm nachfolgen und es ist das Beste, was man machen kann, sein Leben mit Jesus zu leben. Amen. Zusammen mit Ture sind wir die Pastoren von Equipers Mainz. Wir haben 2007 die Gemeinde gegründet, zusammen mit vielen guten Freunden. Und ich liebe es, Gemeinde zu haben und in die Kirche zu gehen. Ich liebe die Menschen, die da sind. Heute habe ich 2 mitgebracht. Das ist Steffi, sie leitet mir die Frauenarbeit. Und Ursi, sie ist eine unserer Lobpreisleiterin. Also wenn ihr euch nachher mit ihnen unterhalten wollt, dann habt ihr schon mal ein kleines Thema. wenn ich nicht gerade in der Kirche am Start bin, dann bin ich leitende Dialyse-Krankenschwester. Und ich liebe meinen Job, Krankenschwester zu sein, ist ganz einfach, weil man muss nur freundlich sein zu den Menschen und man muss ihnen ein bisschen was erklären und dann sind sie happy und beruhigt und so. Aber ich glaube, man muss es lieben mit Menschen. Wenn man das nicht liebt, dann ist es ein schwerer Job. Und ich habe 35 Mitarbeiter, 32 sind Frauen und 3 sind Männer. Und die 3, die sind die aller anstrengendsten. Die 3 Männer. Und das sind meine Chefs. Aber ja, normalerweise sind sie gut drauf und sie gehen gut mit mir um und das ist super. Und das war auch nur Spaß. Ich finde, das ist immer ein guter Joke, das zu sagen. Ich habe euch heute ein ganz praktisches Thema mitgebracht und ich habe euch ein Ehe-Survival-Kit mitgebracht. Oder auch ein Ehe-Überlebenstrainingswerkzeug auf Deutsch. Und wisst ihr, wenn man verheiratet ist oder wenn man am Anfang einer Beziehung steht, dann ist alles ganz aufregend, alles ist ganz cool und Frühlingsgefühle und die Leidenschaft und man findet alles toll an dem Partner und man findet jeden Witz lustig und man ist super gerne zusammen und man verbringt ganz viel Zeit zusammen. Aber dann, wenn man ein paar Jährchen verheiratet ist, dann kommt der Alltag, dann regt man sich über Kleinigkeiten auf, über die Zahnpastatube, die nicht richtig zugeschraubt ist oder dass die Spülmaschine nicht richtig eingeräumt ist. Dann kommt es zu Nörgeleien und zu Streitereien und dann manchmal auch zu Verletzungen. In manchen Ehen sehe ich sogar, dass Partner füreinander nur noch Verachtung übrig haben. Und das ist sehr traurig und die Ehestatistik zeigt leider auch, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Also ist etwas dran an diesem Ehealltag, was scheinbar Ehen kaputt machen kann oder auf jeden Fall die Substanz der Ehe zerstören kann. Also mein Predigt geht heute darüber, wie überlebe ich als Paar den Alltag. Und eine Ehe hat das Potenzial, das Allerschönste auf der ganzen Welt zu sein, aber sie hat auch das Potenzial, zur totalen Hölle zu werden. Ich kenne euch gar nicht, ein paar Leute nur vom Sehen, aber den Rest kenne ich nicht. Ich weiß also nicht, wie euer Beziehungsstatus gerade ist, ob ihr verheiratet seid. Ich denke, ein paar Leute sind bestimmt verheiratet. Ich sehe auch ein paar ältere Leute, die sind bestimmt schon lange verheiratet. Und diese Predigt ist für euch, für Leute, die verheiratet sind, ganz jung oder ganz alt, ganz egal. Denn ich glaube, selbst eine gute Ehe kann auch noch besser werden und eine schwierige Ehe kann sich verbinden. Nicht durch das, was ich sage, sondern durch das Wort Gottes, das wirkt. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du bist Single. Dann will ich dir sagen, schlaf nicht ein, schalt nicht ab. Denn wer weiß, wann du es gebrauchen kannst, denn bestimmt kommt bald der Partner. Und es ist immer gut, schon Sachen vorher zu wissen, bevor man sie braucht. Stimmt's? Ja, gell, genau. Das ist sehr gut. Tore und ich, wir sind mittlerweile seit 16 Jahren verheiratet, aber wir sind schon seit 26 Jahren ein Paar. Wir haben uns kennengelernt im Jugendkreis, da war ich 13, sind wir noch nicht zusammengekommen. Erst als ich 16 war, er ist ein Jahr älter als ich, dann haben wir 10 Jahre gebraucht, bis wir geheiratet haben und jetzt sind wir 16 Jahre verheiratet. Ich würde also sagen, wir sind mittlerweile im Ehealltag angekommen. Und das, was ich euch mitgebracht habe, sind Sachen, die ich selber als total hilfreich empfunden habe, dass der Alltag, dass er nicht langweilig wird, dass er nicht trüb wird, sondern dass die Ehe immer noch Freude hat und dass wir immer noch Spaß aneinander haben. Und gerade letztens hat jemand aus unserem Team hat gesagt, oh bitte betet für unsere Ehe, weil sie ist nicht so ein Hafen, wie sie sein sollte. Und ich dachte so komisch, dass man die Ehe immer mit einem Hafen vergleicht. Was bedeutet das eigentlich so ein bisschen, weiß nicht, hört sich so ein bisschen komisch an, gell? Aber ich dachte, wozu ist ein Hafen da? Ein Hafen ist da, dass man Kraft tankt. Also man lädt neue Vorräte auf und so, man belädt das Schiff neu. Und eine Ehe sollte so sein, dass man in der Ehe, dass man Kraft tanken kann, dass sie nicht Kraft kostet, sondern dass man neue Energie bekommt, wenn man mit dem anderen zusammen ist. Und an einem Hafen macht man noch was, nämlich man hat Spaß. Man geht in die Kneipe, was trinken und so. Ich weiß, die Seemänner machen noch andere Dinge, aber darüber sprechen wir hier nicht. Also auch, aber nicht darüber. Genau, also die Ehe sollte ein Hafen sein, wo man auftankt und wo man Spaß hat, wo man Freude miteinander hat. Ich habe heute 5 Punkte für euch und ich hoffe, sie sind hilfreich. Sie sind sicher nicht vollständig, da gibt es bestimmt noch andere Punkte, aber das sind meine hilfreichsten Punkte. Bevor ich anfange, würde ich gerne noch mal beten, okay? Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Gott, ich danke dir für jede einzelne Person, die da ist. Gott, und ich danke dir, dass du wirklich Herzen verändern kannst. Ich danke dir, dass du Menschen verändern kannst. Ich danke dir, dass du heute neue Ermutigung bringen kannst. Gott, ich danke dir, dass du Ehen, die schon gut sind, dass du sie noch besser machen kannst, noch fröhlicher machen kannst. Gott, dein Plan ist, dass unsere Ehe und unsere Beziehung, dass sie zu einem Hafen wird, wo wir Glück empfinden und wo wir Freude haben. Jesus, und du kannst das machen. Dein Wort kann alles verändern in uns. Und wir preisen dich dafür und wir danken dir dafür. Amen. Seid ihr bereit für Punkt Nummer 1? Yes, der ist sehr gut. Der heißt, sag's mit Humor. Sag's mit Humor. Wir waren so 3 Jahre verheiratet und da habe ich mich einmal fürchterlich darüber aufgeregt, dass Tore seine Socken immer im Wohnzimmer so auszieht und verteilt. Und ich habe ihn so voll angenörgelt und habe gesagt, wieso lässt du denn noch seine Socken da liegen und so. Und er sagt zu mir, sag's doch mit Humor. Und dann hat es mich total irritiert. Und ich habe gesagt, wie kann man sowas Ernsthaftes, dass Socken auf dem Boden liegen, mit Humor sagen? Das ist kein Thema, was man mit Humor sagen kann. Und ich habe gedacht, nee, wie meint er das? Ich habe das einfach überhaupt nicht verstanden. Und ein bisschen später, ich weiß gar nicht, ein Jahr später, waren wir auf so einem Seelsorgeseminar und da war eine Themeneinheit ging um Ehe und da sagte der Seminarleiter, es ist gut in der Ehe, manche Sachen mit Humor zu sagen. Und ich dachte, wow, wie krass, der sagt das auch. Und wenn er das sagt, dann muss ich mal darüber nachdenken. Und wisst ihr, was Humor macht? Humor macht, dass Menschen Kritik viel besser annehmen können. Ja? Humor entschärft schwierige Situationen in unserem Leben. Weil Humor drängt die Leute nicht in die Ecke, sondern gibt ihnen Freiheit, sich auch entfalten zu können und auch Kritik annehmen zu können. Humor ist also ein Rettungsversuch für schwierige Situationen. Das Krasse ist, dass wir manchmal so unangemessen schroff zu unserem Partner sind, dass wir manchmal Grundsatzkritik an ihm äußern wegen ganz einfachen Sachen, wegen Socken auf dem Boden, wegen der Spülmaschine, die nicht eingeräumt ist, dass wir ihn komplett in Frage stellen, obwohl es nur Kleinigkeiten eigentlich sind, die uns stören. Und damit ziehen wir emotionale Mauern hoch zwischen uns und wir überfluten ihn auch oft mit Kritik. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch nicht so, aber bei mir ist es manchmal so. Und der Partner hat ganz, wenn man ganz rational drauf guckt, hat er diese krasse Kritik eigentlich nicht verdient. Und deswegen ist es so, dass Humor zu eskalierende Situationen zu retten versucht und diese Situation auch entschärft. Thor und ich, wir sind diese Woche mit dem Zug gefahren nach München und es war so, wir haben uns so unterhalten und so mitten in dem, wo ich was sage, steht er auf und sagt, ich muss mal dringend auf Toilette. Er geht auf Toilette und ich habe mich so darüber geärgert, dass er mitten in meinem Satz aufgestanden ist. Und dann habe ich demonstrativ mein Buch rausgeholt und mein Buch gelesen. Und dann kommt er wieder und dann sagt er, liest du? Und ich so, ja, ich lese. Und dann nimmt er sich seine Ohrstöpsel, tut ihn ins Ohr und guckt irgendwas auf seinem Handy. Und dann war ich so sauer, weil ich wollte mich mit ihm unterhalten. Und dann lese ich weiter und das quillt zu mir auf und dann sage ich irgendwann zu ihm, wieso hast du jetzt deine Kopfhörer da reingetan? Ich wollte mich mit dir unterhalten. Und er so, aber du hast doch gesagt, du liest. Ja, aber ich wollte mich mit dir unterhalten. Und er so, ja, aber, und dann habe ich gesagt, außerdem bist du einfach mitten in meinem Satz aufgestanden. Ja, aber ich musste so dringend auf Toilette. Egal, du musst sitzen bleiben, bis ich zu Ende gesprochen habe. Und ich bin so voll auf ihn drauf. Und er so, und er hat dann irgendwann, hat er sich zurückgezogen, hat gedacht, wahrscheinlich habe sie nicht mehr alle oder sowas. Und ich habe ihn überflutet mit Kritik. Dabei hat er, eigentlich konnte er gar nichts dafür, weil er hat mich ja gefragt, liest du und so weiter. Das hat dann 20 Minuten gedauert im Zug, während andere Leute dabei waren, bis wir das geklärt haben. Es hat mich viel Nerven gekostet, ich war dann und so weiter. Also manchmal ist es so, dass wir mit unserer Überflutung den anderen überfordern. Diese Woche auch eine Situation. Wir sitzen in der Küche, ich an der Bar, er steht in der Küche und vor ihm steht ein Teller mit trockenem Brötchen. Da sagt er, diese Brötchen könnte man auch mal wegschmeißen. Und dann dachte ich, er steht 1 Meter vom Müllermann entfernt, wieso schmeißt er das nicht weg? Da dachte ich, okay, Gabi, nimm es mit Humor. Du hast ja gelernt, außerdem predigst du diese Woche, musst du auch ein Beispiel für die Predigt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, man könnte das wegschmeißen und so. Ist jetzt Situationskomik. Aber, und er hat es direkt verstanden. Okay, er hat es weggeschmissen. Und dann, jetzt kommt, direkt neben dem Mülleimer ist die Spülmaschine. Steht sogar offen. Er nimmt den Teller und stellt den Teller auf die Spülmaschine drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, für Männer ist es so schwierig, die Spülmaschine einzuräumen. Ja, naja. Wir haben uns nicht gestritten, es war sogar witzig. Wir haben darüber gelacht und alles war in Ordnung. Ich glaube, er hat verstanden, was ich sagen wollte. Und das war sehr gut. Also, sag's mit Humor. Ich habe zwei Bibelstellen für euch mitgebracht, weil die Bibel ist immer gut zu lesen. Okay, diese Bibelstellen sind ein bisschen krass. Frauen seid stark, Sprüche 21, Vers 19. Lieber in einer einsamen und trostlosen Wüste leben, als mit einer launischen und einer Frau, die ständig nörgelt. Sprüche 27, Vers 15. Eine nörgende Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. ich erschrecke immer, wenn ich diese Bibelstellen lese. Ich zucke immer zusammen und ich denke, wie kann in der Bibel sowas stehen? Das geht doch nicht. Das ist zu krass. Sind wir Frauen wirklich so? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass manche Frauen tatsächlich mehr zum Nörgeln tendieren als Männer. Ich beobachte es manchmal. Allerdings, wenn du ein Mann bist, der viel nörgelt, und aber bei Männern sagt man nicht nörgeln, sondern sie sagen, die sind murrig oder so knurrig oder sowas, dann würde ich sagen, nimm diese Stelle auch für dich, okay? Aber hier steht einfach so was Krasses, dass es so unerträglich ist, mit jemandem zusammenzuleben, der ständig nörgelt. Und dass Männer lieber länger auf der Arbeit bleiben, als nach Hause zu kommen, wenn da jemand ist, der ständig rummeckert, der ständig nörgelt. Und es bedeutet nicht, dass wir nicht sagen können, was uns stört oder so an unserem Partner oder auch Kritik äußern. Aber die Frage ist, wie äußern wir diese Kritik? Und ich glaube, mit Humor geht's viel besser. Also, kritische Situation mit Humor hat unsere Beziehung extrem entspannt. Wir streiten seitdem viel, viel weniger, seitdem ich die Sachen mit Humor nehme. Meine Kritik kommt fast immer an. Also die Sachen ändern sich wirklich. Und wir haben viel mehr Spaß seitdem, weil wir nehmen uns nicht mehr so ernst. Ich nehme mich nicht mehr so ernst und er nimmt sich auch nicht mehr so ernst. Und wenn man sich nicht mehr so ernst nimmt, dann ist alles sowieso ein bisschen entspannter und witziger. War das ein guter Punkt? Sag's mit Humor? Gut. Der zweite Punkt heißt, sei offen für Neues. Sei offen für Neues. Epheser 4, Vers 23. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Unser Partner ist ein eigenständiger Mensch. Er ist ein Mensch, der sich weiterentwickelt. Und er ist auch ein Mensch, der eigene Meinung hat, der eigene Einstellungen hat, sein Humor und seine Verhaltensweisen. Er entwickelt sich weiter. Und manchmal hört man ja, wenn man den Satz des Partners zu Ende sprechen kann, dann kennt man sich wirklich gut und hat eine gute Beziehung. Aber ich finde das total erschreckend. Ich will nicht den Satz meines Partners zu Ende sprechen können. Also weder im Positiven, dass man einen Witz macht und der eine fängt an, der andere zählt ihn zu Ende, noch, dass man sagt, das machst du ja immer so, du bist immer so drauf und so weiter. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich mich nicht festlegen will, einmal auf das, wie ich mich verhalte, dass ich mich weiterentwickeln will, auch in der Beziehung. Ich will nämlich nicht langweilig sein für meinen Partner. Ich will neue Gedanken denken. Ich will meine Meinung erweitern. Ich will mal Bücher lesen, die ich nicht immer lese. Ich will ihn überraschen mit einem Gedanken, den ich nicht immer denke. Und auch Sachen ausprobieren. Ich bin jetzt 42 und wir waren im Urlaub und ich dachte, ich könnte mal zum Beispiel surfen lernen, obwohl ich total Angst habe vorm Wasser und immer sage, ich will mit Wasser eigentlich nichts zu tun haben. Aber einfach, ich möchte frisch sein und auch meinen Partner überraschen mit meiner Weiterentwicklung. Aber genauso will ich auch meinen Partner nicht festlegen in seiner Entwicklung. Weil manchmal, da würgen wir Weiterentwicklungen schon im Keim ab, indem wir irgendwelche blöden Kommentare geben, indem wir sagen, das machst du ja immer so oder du hast ja immer so gehandelt oder du denkst ja immer so. Dabei kann es sein, dass er sich weiterentwickelt und auch zum Positiven, aber wir lassen es nicht zu, wir lassen ihm nicht den Raum, dass er sich dahin entfalten kann. Ich will meinem Partner Freiraum geben zur Entwicklung und zur Entfaltung, dass es nicht langweilig wird in unserer Beziehung. Und ich will vor allen Dingen auch zuhören, wenn er redet. Und klar kennt man den anderen gut, man weiß, er redet oft die gleichen Sachen, aber manchmal redet er auch neue Sachen. Ich will das wahrnehmen, wenn neue Sachen kommen von ihm. Ich will im Streit nicht sagen, das machst du ja immer so. Oder um ihn dann darauf festzulegen. Bei uns ist es oft so, dass, also ich liebe es, spazieren zu gehen und Tore hasst spazieren gehen. Immer wenn ich es vorschlage, dann sagt er immer nein, prinzipiell. Und wenn ich ihn dann überzeugen kann, nur mit Ziel, also nur mit Eis essen, Kaffee trinken, Cocktail trinken, was auch immer, also nur mit Ziel. Und dann ist auch immer das Ziel, nicht der Weg. Also es muss immer sehr schnell gehen, dann dahin. Ich will es eher genießen. Aber einmal kam ich nach Hause von der Arbeit und dann sagte er, hey, komm, lass uns spazieren gehen. Und dann dachte ich so, oh Mann, der will doch nie spazieren gehen. Wieso will der jetzt spazieren gehen und so? Aber wisst ihr, mit so einem Kommentar drückt man das ab, wo er sich verändert hat, wo er mir entgegenkommen wollte. Und ich verhindere, dass er sich zu mir entwickelt, dass er sich weiterentwickelt, dass er sich positiv entwickelt. Und so bleibt es spannend in einer Beziehung und der Ehealltag wird nicht langweilig, sondern er wird zu etwas Aufregendem, wenn wir offen sind für Neues bei uns selbst, aber auch bei unserem Partner. Ich weiß, es ist ein bisschen abstrakter Punkt, aber ich hoffe, dass er euch hilft, dass wir uns nicht festlegen auf unser Verhalten und dass wir auch unseren Partner nicht festlegen auf sein Verhalten. Gut? Sehr gut. Dann kommen wir schon zum Punkt 3. Habe Respekt. Habe Respekt. 1. Petrus 3, Vers 7. Und für euch Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, achtet und ehrt sie. Epheser 5, Vers 33. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Eine unerwünschte Nebenwirkung von Vertrautheit oder von Intimität in der Nähe ist, dass man jeden Fehler und jede Macke und jede Schwäche des Partners kennt. Man weiß, wie er morgens riecht, man weiß, wie er abends ins Bett geht, man weiß, was er zu viel isst, was er zu wenig Sport macht. Man kennt jede Macke des Partners. Manchmal beobachte ich, dass es anfängt, dass Partner ihre Wertschätzung verlieren dem anderen gegenüber, dass der andere nichts mehr Besonderes ist, sondern alltäglich, gewöhnlich, dass er eben sowieso immer da ist, bis hin, dass man sogar den Partner geringschätzt, dass man ihn nicht mehr achtet, sondern dass man ihn verachtet für das, was er tut und auch für seine Schwächen. Und ich finde es auch manchmal erschreckend, in welchem Tonfall Partner miteinander reden, wenn sie lange verheiratet sind. Ja, wie sie sich anhören. Und niemals würde man so mit einem Chef reden oder mit einem Leiter in der Kirche oder mit einem Pastor, wie manche Leute mit ihrem Partner reden. Die Frage ist, wie rede ich mit meinem Partner? In welcher Tonlage? Wie verhalte ich mich zu Hause, wenn nur er oder nur sie da ist? Wie benehme ich mich? Wie ziehe ich mich an, wenn sonst keiner da ist? Nehme ich Ratschläge oder Kritik an, wie von einem Leiter oder wie von einem Chef? Respektiere ich meinen Partner? Schätze ich die Meinung des anderen noch? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir manchmal von dieser krassen Vertrautheit, die wir in einer Beziehung haben, einen Schritt zurückgehen. Dass wir manchmal, dass es gut ist, manchmal, ich sag mal das Wort, dass wir uns ein Stück distanzieren, einfach damit wir diese ganzen Schwächen und die Fehler, dass wir sie nicht mehr sehen. Ich weiß, man kann das nicht so aktiv machen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir von dieser Vertrautheit uns ein Stück entfernen, einfach, dass wir den Respekt für den anderen wieder aufbauen können. Und die Frage ist auch immer, respektiere ich meinen Partner so viel wie andere Personen? Und ich denke, wir sollten unseren Partner mindestens so viel respektieren, wie wir unseren Chef respektieren oder wie wir unseren Pastor respektieren. Und ich hoffe, ihr respektiert ihn gut, oder? Macht ihr gern. Ja, glaube ich. Glaube ich, dass ihr das macht. Und wisst ihr, dazu gehört, dass wir freundlich miteinander reden. Das sind ganz einfache Sachen. Aber wenn man immer zusammen ist, dann redet man manchmal nicht mehr so freundlich, sondern manchmal sind die Worte so ein bisschen harsch und so ein bisschen ruppig. So, dass man freundlich miteinander ist, dass man sich anlächelt, wenn der andere nach Hause kommt, dass man sich vielleicht ein Küsschen gibt, so, dass man zuhört, bis der andere zu Ende gesprochen hat, dass man seine Meinung akzeptiert und respektiert. Und wisst ihr, das sind vielleicht nur Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass das die Atmosphäre in der Ehe total verändern kann und zum Positiven verändern kann. Respektiere deinen Partner mindestens so viel, wie du deinen Chef respektierst oder sonst irgendeine Autoritätsperson. Amen? Amen. Gut. Viertens. Ist ein guter Punkt auch. Akzeptiere das Unlösbare. Akzeptiere das Unlösbare. In manchen Beziehungen, da gibt es Dinge und Konflikte, die sind nicht lösbar. Das sind Pattsituationen oder auch Dauerkonflikte. Zum Beispiel, der eine Partner liebt Struktur und Planung und der andere liebt Flexibilität und Spontanität. Der eine mag es kalt, der andere liebt es warm. Der eine ist Christ, der andere ist Atheist. Der eine ist ein Stubenhocker, der andere liebt es auszugehen und Party zu machen. Der eine ist Frühaufsteher, der andere Spätaufsteher. Der eine liebt Berührung, der andere mag es nicht angefasst zu werden. Der eine liebt Wander- und Bergeurlaube, der andere Strand und nichts zu einem Urlaub. Ehrlich gesagt, ich kenne so viele Paare, die immer Streit haben wegen Urlaub, weil der eine aktiv sein will und der andere will sich nur hinlegen. Hätte ich vorher niemals gedacht, dass man Streit kriegt wegen Urlaub. Aber gibt's. Der eine ist großzügig, der andere ist sparsam, der eine liebt das Stadtleben, der andere das Landleben. Was davon ist richtig und was davon ist falsch? Nichts. Ist beides richtig. Und am besten ist es, wenn man diese Dauerbrenner schon bevor man heiratet, feststellt, weil dann kann man überlegen, kann ich ein ganzes Leben lang damit leben? Ja? Ist es für mich okay, mit diesen Dauerbrennern zu leben? Oder kann ich das nicht? Weil vor der Ehe kann ich entscheiden, aber wenn ich drin bin, dann bleibt mir nur noch übrig, das zu akzeptieren. Das Problem an Dauerbrennern ist, dass es immer wieder zum Streit kommt. Immer wieder. Und das Ding ist, es geht ja eigentlich selten um die Sache, sondern es wird aufgeblasen, wir beleidigen dann einander, Vorwürfe, Verletzungen. Tore und ich, wir haben immer Streit, wenn wir im Urlaub sind, wo es über 26 Grad ist und das Hotelzimmer hat Klimaanlage, weil ich liebe es, wenn es schön warm ist, weil ich feiere einen Sommerurlaub, damit es schön warm ist. Ich liebe es auch zu schwitzen, das finde ich schön, nicht so viel anzuziehen, aber er hasst diese Hitze. Und dann ist es immer so, ich drehe die Klimaanlage runter, er dreht sie hoch. Und dann so, wenn ich sie runterdrehe, sagt er, hast du die Klimaanlage hochgedreht, also wärmer gemacht? Nicht so, ja, okay. Und dann so, ja, aber es ist viel zu heiß. Nein, es ist viel zu kalt. Und dann fangen wir an zu streiten und wir hatten es schon ein paar Mal, dass wir uns richtig krass darüber, also oft darüber gestritten haben. Und dann wird es moralisch, weil irgendwann fühle ich mich moralisch überlegen. Weil es ist ja moralisch viel besser, wenn man es lieber warm haben möchte als kalt. Stimmt's? Genau. Und dann sage ich, du bist falsch, das ist nicht in Ordnung, dass du immer so schnell schwitzt und dieses ganze Schwitzen, das ist nicht okay und so. Und ich werde dann richtig fies. Wegen Wärme und Kälte. Und ich glaube, das ist das Problem von so Dauerbrennern, dass es nicht oft dann nicht mehr um die Sache geht, sondern dass wir uns richtig beschimpfen und dass wir uns auch moralisch überlegen fühlen. Darüber halte ich eine eigene Predigt, habe ich nämlich schon eine Idee für. Ich versuche nämlich oft, meinen Mann moralisch aufzupolieren. Naja, okay, weil Männer brauchen das, weil die sind meistens sowieso moralisch unterlegen, uns Frauen, weil wir bessere Menschen sind, aber... Das ist nur nebenbei. Also, welches Bedürfnis ist wichtiger? Meins oder seins? Ich denke, meins ist wichtiger, weil ich hasse es, wenn es kalt ist. Also, wir müssen lernen, aus dieser Zwickmühle ins Gespräch zu kommen. Ich habe noch eine powervolle Bibelstelle. Die steht in Epheser 4, Vers 31 bis 32. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht übereinander und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ich habe diese Bibelstelle nie im Kontext von Ehe gelesen. Ich habe sie immer gelesen im Gemeindekontext oder so mit anderen Leuten. Aber ehrlich gesagt, wie oft schreie ich eigentlich Leute an? Selten. Also ich schreie selten Leute auf der Straße an oder auf der Arbeit schreie ich eigentlich auch niemand an. Und Wutausbrüche habe ich höchstens mal, okay, wenn ich mit der Telekom telefoniere oder sowas. Allerdings, wenn ich überlege, die Person, die ich am meisten anschreie, ist nicht so, dass ich sie oft anschreie. Aber wenn ich jemand anschreie, dann ist es fast immer mein Mann. Und wenn ich einen Wutausbruch habe, dann manchmal bei ihm. Und manchmal bin ich auch feindselig ihm gegenüber, leider. Aber hier heißt es, dass wir nicht schlecht über die andere Person reden sollen, dass wir freundlich sein sollen, dass wir barmherzig sein sollen mit unserem Partner und dass wir einander vergeben sollen. Und ich glaube, das sind genau die Punkte bei solchen Dauerbrenner, bei solchen Konflikten, die immer wieder auftreten. Wie kann ich also umgehen mit diesen unlösbaren Konflikten, mit so Dauerbrennern, die immer wieder kommen? Und das Wichtigste ist, das war auch schon bei den anderen Punkten, dass wir zuhören, was ist das Bedürfnis des anderen? Weil manchmal würgen wir den anderen ganz schnell ab, weil mein Bedürfnis ja immer wichtiger ist. Also zuhören, was das Bedürfnis des anderen ist. Und dann müssen wir die Andersartigkeit akzeptieren. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe in einer Ehe, dass man die Andersartigkeit akzeptiert. Und ich denke nicht nur, dass man sie akzeptieren sollte, sondern dass man auch die Andersartigkeit umarmen sollte des anderen. Dass man sich darüber freut, dass der andere anders ist und anders tickt. Und dann kann man natürlich versuchen, einen Kompromiss zu finden oder auch einen befristeten Kompromiss. Ich finde zum Beispiel 15 Grad im Hotelzimmer in Ägypten geht gar nicht. Das ist viel zu kalt. 25 Grad geht für ihn gar nicht, kann er nicht leiden. Also haben wir uns auf 19 Grad geeinigt und ich ziehe mir einen dicken Wollpulli an im Sommerurlaub. Mir hat es total geholfen, dass es Konflikte gibt, die einfach immer da sind, die Dauerbrenner sind, die wir nicht auflösen können, einfach weil wir unterschiedlich sind. Und dass ich an diesen Konflikt einfach einmal, dass es da ist, aber dass ich auch daran arbeiten kann, dass ich meinen Partner besser verstehe und dass ich auch Schritte auf ihn zugehen kann, aber dass ich auch erwarten kann, dass er Schritte auf mich zugeht. Und man muss nicht dann immer wieder über die gleichen Sachen streiten und man muss nicht denken, dass der andere falsch ist, sondern ich kann damit leben und ich kann auch gut damit leben. Also akzeptiere das Unlösbare. 5. Punkt, das ist mein absoluter Lieblingspunkt, das ist der allerbeste Punkt und der aller wichtigste Punkt. Und der heißt Jesus zuerst. Jesus zuerst. Psalm 36, Vers 8 bis 10. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss, du überschüttest sie mit Freude. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Denn du, Gott, bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Wie oft nehmen wir unseren Partner als unsere Quelle aller Freude? Wie oft nehmen wir unseren Partner, dass wir sagen, er muss unser Schutz sein? Wie oft nehmen wir unseren Partner und sagen, du musst mir alle Kraft geben? Wie oft sagen wir, du bist das Licht, durch das ich leuchte? Und wisst ihr was? Unser Partner kann das niemals sein. Unser Partner kann niemals uns das geben, was Gott uns geben kann. Gott soll die Quelle unserer Freude sein. Er soll die Quelle unserer Kraft sein. Und er soll unser Licht sein. Und wenn wir das verstehen, dass unser Partner nur ein Add-on ist, dass er eine Zugabe ist, dass unser Partner ein Geschenk ist, dann projiziere ich nicht alles, was ich brauche, auf ihn, sondern kann ganz entspannt sein und kann mich über meinen Partner freuen. Und ich glaube, gerade so, wenn man in Urlaub fährt oder wenn man freie Tage hat, dann hat man so hohe Erwartungen an die Zeit, die man zusammen verbringt, an den Partner, das, was er alles einem geben soll oder muss. Und ich glaube, dann ist es, dass wir Gott suchen und dass wir Gott sagen, okay, Gott, du bist die Quelle meiner Freude, du bist die Quelle meiner Kraft heute, du bist die Quelle meines Lichts heute und mein Partner ist ein Geschenk. Ich will mich über ihn freuen, ich will gucken, was ich ihm Gutes tun kann und wenn er was Gutes für mich hat, dann freue ich es und nehme es dankbar aus Gottes Hand. Ich glaube, das hilft so viel, dass wir unsere Partner nicht mit so hohen Erwartungen überschütten, sondern dass wir alle Erwartungen aus Gott haben. Jesus zuerst. Er ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Egal, ob wir verheiratet sind, ob wir eine gute Ehe haben, ob wir nicht so eine gute Ehe haben, ob wir Single sind, ob wir noch jung sind. Jesus ist das Wichtigste und er kann alles ausfüllen, was wir brauchen. Alle Kraft, alle Freude, alles Glücklichsein. Und ich möchte euch noch eine Frage stellen am Ende. Und vielleicht bist du hier und vielleicht hast du schon oft von Jesus gehört. Und auch ich habe jetzt von ihm gesprochen. Vielleicht kennst du ihn schon aus dem Rallye-Unterricht oder so. Aber du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ich will dir heute sagen, dass man Jesus persönlich kennenlernen kann, dass man ihn in das Leben einladen kann und dass er zur Erfüllung werden kann. Und wisst ihr, Jesus kennenzulernen ist überhaupt nicht schwer. Es ist nur ein Gebet, dass man sagt, Jesus, ich will dich einladen in meinem Leben. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst, dass du eine Beziehung zu ihm beginnen kannst und dass er zu deiner Erfüllung und dass er zu deiner Freude wird.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.